Inside Schalke, die dritte Halbzeit, wird produziert vom Bierchen bitte, der Podcast. Und gesponsert von der Vereinten Volksbank. Und jetzt ab ins Stadion zu Bratwurst und Bier. Viel Spaß mit Inside Schalke, die dritte Halbzeit. Glück auf und herzlich willkommen zu Inside Schalke, die dritte Halbzeit. Heute mit Spieltag 28, Karlsruher Sportclub. An dem Mikrofon wie gewohnt, Kevin.
Glück auf.
Und meine Wenigkeit, Enrico. Ja, Kevin, 1:0 Heimsieg.
Die Patzer der anderen ausgenutzt, ja, und haben erfolgreich die Tabellenführung verteidigt. Können wir einfach mal mit anfangen, ja, warum die Patzer der anderen? Darmstadt überraschend verloren, hätte ich tatsächlich 0,0 mit gerechnet.
Ich glaube, keiner so wirklich.
Genau, ja, aber erfreulich. Vor allem, ich habe ja letzte Woche, glaube ich, gesagt, dass meiner Meinung nach Darmstadt mit uns Aufstiegsfavorit ist. In erster Reihe.
Ich glaube, das hat sich jetzt geändert nochmal, ne?
Ja, gut, ja. Kann durchaus sein.
Ne? Die Berliner sind auch wieder in Reichweite.
Das ist ja mit Berlin ist ja völlig crazy, ja. Ne? Vor allem über Berlin hat ja.
Ich glaube, jeder hat es geahnt, aber.
Ja, was heißt geahnt? Die waren ja.
Vor der Saison.
Die waren ja abgeschrieben.
Haben wir aber schon gesagt.
Ja, die hatten ja 12 Punkte Rückstand auf die Führungsgruppe oben.
Ja.
So, aber die letzten Wochen haben ja gezeigt, wir haben andauernd unentschieden gespielt. Ne? Mal hat ein Favorit verloren, dann haben die anderen untereinander auch unentschieden gespielt. So, und dann hast du natürlich, wenn Hertha, ich glaube, die letzten, ich müsste lügen,
6 Spiele.
Spiele gewonnen, ne?
Ja.
So, in einer guten Form. Dann hast du auf einmal Anschluss
dann da. Dann lässt Darmstadt, wie du schon sagst, ja ein bisschen federn. Genau, Elversberg ja auch nur 1-1 gespielt gegen Hannover, also haben die sich ja auch ein Stück weit die Punkte geklaut.
Na gut, das ist ja das Thema, ne? Du hast jetzt, da kommen wir ja nachher auch nochmal zu, die ganzen Duelle da oben, die spielen ja alle gegeneinander. Wir spielen ja ebenfalls noch gegen zwei der da oben, ne?
Exakt.
So, und jetzt guck dir mal ganz einfach mal, wir sollen ja eigentlich nicht auf andere gucken, aber in dem Fall sollten wir es doch mal tun, ja, mit Hertha BSC, wenn du dir mal das Restprogramm anschaust. Und da müssen wir ganz ehrlich sagen, ja.
Auf dem Papier das Leichteste.
Und genau das ist nämlich das Thema. Lass mich mal kurz einmal.
Aber Kevin, was heißt schon auf dem Papier? Da haben wir ja auch schon ein bisschen was gespürt. Gegen Dresden zum Beispiel war ja auch ganz klar, waren wir der Favorit, aber am Ende haben wir auch nur 2-2 gespielt. Also von daher.
Aber das ist es, ne? So, aber nichtsdestotrotz. Worauf ich bei Hertha halt eingehen möchte, das ist ja hier kein Hertha-Podcast und den sollten wir auch nicht in die Richtung ausdehnen, nur nee. Kann natürlich für uns auch nochmal gefährlich werden, darum wollen wir ja hierüber sprechen. Wenn du dir mal anschaust, gegen wen die Hertha spielt, wir listen jetzt einfach mal auf, ja, ohne da individuell auf Gegner einzugehen, aber dass man sich das mal vor Augen führt. Du hast zu Hause Lautern, Braunschweig, Kiel, Magdeburg, Fürth und Bielefeld. Das ist ein vermeintlich einfaches Restprogramm. Natürlich, um Gottes Willen, ja, du hast Darmstadt gesehen, jetzt verloren.
Zweite Liga ist unberechenbar.
Ob es jetzt ein einfaches Restprogramm ist, sei mal dahingestellt. Ne?
Auf dem Papier schon, aber.
Nichtsdestotrotz auf dem Papier, ja. Pass mal auf, was bis hinten raus noch passiert. Aber wir gucken auf uns und wir haben erfolgreich endlich mal gepunktet mit einem Dreier. Wo die anderen Feder gelassen haben. Ja, das Ergebnis Elversberg, Hannover perfekt.
Ja.
Nahezu perfekt.
Paderborn hat halt ein bisschen
früh geführt. Ich sehe Hannover stärker als Elversberg. Perfekt. Paderborn gewonnen. Aber gut, irgendeiner muss ja dann auch nochmal gewinnen. Ja, ich bin froh, dass wir den Dreier geholt haben.
Vor allem, wie haben wir den geholt, ne? Du startest mit der Hiobsbotschaft. Unter der Woche ja schon Dzeko. Da hat man sich drauf vorbereitet.
Ja, lass uns mal ein bisschen chronologisch vorgehen, weil unter der Woche ist ja schon einiges passiert. Ne? Erstmal Glückwunsch an die bosnische Nationalmannschaft.
Richtig, richtig.
Schalke besteht ja gerade aus halb Bosnien. Freut mich sehr.
Kennst du eigentlich das Lied?
Das I am Weltklasse,
from Bosnia.
Oder? Bring me to America.
Das ist stark.
Oder wie geht das? Ja, ne?
Ja, das ist richtig.
I want to see Statue of Liberty.
Das
überragender
ist
Song.
Wirklich gut.
Also schauen wir mal, hoffentlich kommen die Bosse ja sehr weit, dass wir das Lied nochmal ab
und zu. Ja, mittlerweile gönnt man denen das, ne?
Du?
Weil wir so viele bei uns haben.
Ja, was man aber auch sagen muss, Italien den dritte Mal in Folge.
Das ist absurd, ehrlich.
Weg vom Fenster und Bossi mit einem überragenden Kampfspiel Italien niedergerungen, also überragend. Wie die gefeiert haben, völlig nahbar, ne? Also fand ich überragend, Dzeko im Livestream gesungen und geil, ja. Also,
aber da haben wir schon das erste Problem, Dzeko.
Genau, das ist das erste Problem, Dzeko. Und darauf wollten wir eigentlich hinaus. Nochmal Glückwunsch. Aber ja, leider Gottes in der letzten Aktion im Spiel an der Schulter verletzt. Dann war ja erst irgendwie Gefahr auf Schlüsselbeinbruch. Dann doch nicht, dann kann er wieder dabei sein. Hat ja aber auch dann im Interview nach dem Spiel oder vor dem Spiel mit Terodde mega sympathisch darauf geantwortet und hat ja zu Simon Terodde gesagt, du, ich kann mich jetzt schon langsam wieder bewegen und ja, sagt er, in meiner Karriere, du hast als Fußballspieler immer Schmerzen und wenn du dir sagst oder einredest, du hast Schmerzen, dann trainierst du nicht, dann spielst du nicht und dann kommst du in so eine, ja, mit anderen Worten, eine Spirale, wo du dann halt wirklich nicht geht, so, und er rechnet damit, dass er dann schon wieder irgendwann dabei sein kann.
Ja, Timo Becker hat ja auch sowas in der Art gesagt, also wenn du weißt oder wenn du merkst, wie Edin Dzeko ist, da glaubst du auch, dass der in einem Monat wieder spielt.
Genau, das war ja die Antwort auf die Frage, ne, mit von Terodde mit der anstehenden WM. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, so schätze ich ihn auch nicht ein, dass er sich dann da irgendwie versteckt, nee, um die WM spielen zu können. Ja, ich hoffe, dass beides wieder klappt, ne, in absehbarer Zeit, 4 Wochen vielleicht, wieder dabei zu sein, das wäre extrem wichtig. Dann unter der Woche die zweite Personalie, ja, Ljubicic, angeschlagen.
Ja, ganze Woche grippal gekränkelt, hat aber trotzdem gereicht für einen Startelf-Einsatz. Ich glaube, der ging über 60 Minuten, ne? Dann
ja, so circa.
War der platt, hat Muzic auch so erklärt. Vor dem Spiel kam aber dann kurz vorm Anpfiff die Hilfsbotschaft. Nikola Katic am Knie verletzt. Wohl auch in dem Quali-Spiel gegen Italien. Ja, und dann stehst du natürlich da und hast den zweiten verlässlichen Stammspieler, die Säule der Defensive, weg. Und bei dem ist es tatsächlich sogar so weit, dass die Saison beendet ist.
Ja, gut. Weißt du, das ist mit den Nationalspielern, wir haben ja lange keine gehabt.
Dann haben wir mal welche, weißt du, und dann sind die kaputt.
Haben wir welche, ey. Und dann sind die halt kaputt. Das war ja früher schon immer, ne? Gut, ich, wahrscheinlich die Aussage, die trifft jeder Verein, ja, passiert immer uns. Da ist ein Spieler gut.
Aber
und dann
Schalke
verletzt er sich
echt
in den Länderspielen. Deshalb sage ich, also eigentlich haben wir ja nie Länderspieler gehabt in den letzten Jahren. So, jetzt haben wir welche und jetzt haben wir direkt diesen bösen Ausgang. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, Katic, der Ausfall ist schmerzlich, definitiv, vor allem wenn es in die heiße Phase geht als Leader, ja, als Mann auf dem Platz, um da die Mannschaft in gewisses Fahrwasser zu bekommen, zeitgleich natürlich genau das gleiche wie Edin Dzeko. Wobei ich aber, wenn du auf den 1:1-Wechsel schaust, Eihan halt rein, da hast du ja gar keine Bauchschmerzen, um den Wechsel zu vollziehen. Ja,
absolut,
ne?
Also nicht.
Du hättest ja...
Ist auch eigentlich das perfekte, die perfekte Situation für Eihan, ne? Und auch für Schalke als Verein, weil jetzt spielt Eihan die letzten Spiele, kann sich nochmal richtig ins Schaufenster bringen und dann im nächsten Fall eventuell oder in der nächsten Saison für eine hohe Ablösesumme wechseln. Ich glaube, das ist ja auch das Ziel mit Eihan, da sind wir auch...
Hoffentlich nicht.
Ja, aber Kevin, da müssen wir realistisch sein. Es ist ja aktuell Elfausi so der heißeste Kandidat für einen Abgang. Aber ich glaube auch, dass bei Mercan einige Angebote kommen werden und ja, ist halt die ideale Lösung. Nur das Problem ist halt, Eihan hat die 5. gelbe Karte bekommen gegen Karlsruhe.
Genau, da kommen wir gleich dann zu. Ich würde sagen, lass uns mal das Karlsruhe-Spiel unter die Lupe nehmen und dann auf die Ereignisse im Spiel zu sprechen kommen und dann Ausblick für die nächste Woche. Ja, du, magst du gerne anfangen mit dem Spiel?
Ja, super dominante Schalke. Haben wir, glaube ich, so die letzten Jahre gar nicht mehr gesehen. Haben Karlsruhe wirklich, ja, komplett kaputt gespielt. So viel Ballbesitz, so viele Torchancen. Also, da hat man sich echt gefragt, was ist da passiert? Aber du merkst halt schon die neue Qualität der Spieler, ne?
Ja, wobei du hast natürlich, ich sag mal, ja, Ballbesitz technisch auf jeden Fall. Was hattest du gesagt? Zur 30. Minute 66%?
Genau.
Ich sag mal so, Ballbesitz ist natürlich eine Sache, die natürlich immens wichtig ist, wenn du einen Gegner an die Wand spielen
willst. Aber auch 7:1 Torschüsse nach einer halben Stunde, also das war halt, du hast Karlsruhe nicht wirklich atmen lassen.
Definitiv, was aber natürlich, jetzt muss man auch mal ganz ehrlich sagen, nötig ist und vor allem, wenn du zu Hause spielst gegen Karlsruhe, musst du eine solide Leistung auf den Platz bringen. Mit hohem Ballbesitz, mach das Spiel. Vor allem hast du, was ich ganz interessant fand, Schalke hat da tatsächlich eine Neuerung eingeführt vor dem Spiel. Oder ist mir das noch nie aufgefallen? Bin ich mir gerade nicht sicher. Die haben also diese Gegneranalyse gemacht. Schalke, erster Platz im Hochschieben. Gut, war ja fast zu erwarten. Also quasi wie die Kette steht. Ich glaube, Karlsruhe, lass mich bitte nicht lügen, ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben, aber Karlsruhe 15. Also relativ tief stehend.
Ja.
So, was passiert denn dann automatisch? Ne? So, Schalke mit extrem hohem Pressing, Karlsruhe mit wenig Pressing. Was passiert automatisch? Ballbesitz, Fußball.
Boah, kannst du nicht unbedingt nachgehen. Da hatten wir auch schon Spiele in der Saison, die auf dem Papier auch so hätten aussehen müssen, wo es aber nicht der Fall war. Also ich war absolut begeistert von dem Spiel, weil das war Fußball, was wir gespielt haben. Also da ist echt eine Entwicklung zu sehen. Ich bin ja der Verfechter der Fünferkette, aber mittlerweile sieht man halt auch, das muss man so ehrlich sagen, ja die Vorteile der Viererkette. Du hast halt immer einen Mann mehr vorne und das nutzen wir jetzt halt auch mit der individuellen Qualität aus.
Ja, da kommen wir aber gleich nochmal zu, weil ich finde, du hast relativ schnell aber auch gemerkt, ja, du hast eine Ballbesitzdominanz gehabt. Wenn du dir aber mal die Totalen anguckst über die volle Distanz, haben wir im Endeffekt dann am Ende nur noch 53-47% gehabt. Warum? Wir haben eine äußerst dominante erste Halbzeit gespielt, kamen dann leicht schwächelnd aus der Kabine raus, wie ich fand. Das Spiel ist ein bisschen in die Karlsruher Richtung gekippt, da waren ja auch dann ein, zwei gute Chancen der Karlsruhe. So, und natürlich zum Ende hin in dieser, wie nennen wir sie? Im Football heißt die,
das hatten wir letztes Mal schon.
Basketball heißt die, gut, wir kommen, wenn wir letztes Mal schon hatten, nehmen wir einen Namen dafür, Bullshit-Time. Ja, dann hast du natürlich versucht zu mauern, ne? Das hat dieses,
ja,
verzerrt, dieses Bild natürlich ein bisschen verzerrt. Was du natürlich spielerisch gesagt hast mit der Viererkette, ja, du hast immer vorne ein. Aber auch wieder auffällig, was natürlich war, wir haben am Anfang versucht, diese Bälle über Kurucay und über die Innenverteidigung mit extrem hohem Druck vorne rein zu spielen, irgendwie klatschen zu lassen, dass da ein zweiter Mann hinkommt und dann quasi unsere Angriffe darüber aufbauen. Weil wenn du die hinbekommen hast, hast du immens Platz gehabt, konntest über die Außen kommen und eine Flanke spielen. Eigentlich, und das ist das Thema, es ist ja ein extrem stabiler Ansatz, nur es ist natürlich auch extrem gefährlich, weil die Dinger sind uns teilweise so um die Ohren geflogen, ja, weil die natürlich mit extrem hohem Druck kommen.
Ja, vor allem der Kuchenschein, der hat halt Dinger daraus geplästert.
Mega Bälle, ne? Total geile Bälle, also, ne? Aber die Dinger kommen halt teilweise postwendend zurück. Das ist, wissen wir jetzt auch, brauchen wir auch nicht zerkauen, aber das ist ja mittlerweile so ein bisschen unsere Spielidentität, die wollen wir spielen, die klappt auch ganz gut. Weil die zweiten Bälle holen wir uns dann relativ oft mit Schallenberg und Fausi. Und wenn wir mal dann quasi das Aufbauspiel hinbekommen haben, haben wir extrem viele Flanken geschlagen.
Boah,
das also, war halt ein typisches Edin Dzeko-Spiel eigentlich. Ja.
Wenn du dir überlegst, wie viel über Auschisch über die linke Seite kam, gerade in der ersten Halbzeit, das war ja, also ich würde mal behaupten, 80% haben wir über links gespielt. Hat da auch wirklich mit El Fausi, mit Njai gemacht, was er wollte mit den Gegenspielern. Und da fehlt dir dann halt wirklich der zentrale Punkt drin. Ich weiß nicht, hätte sich jetzt was geändert, wenn Dzeko gespielt hätte?
Ich glaube schon, weil für mich ein ganz klares Dzeko-Spiel. Du hast.
Er hat ja gesagt, bring einfach Ball rein, ich mach schon.
Ja, und das wäre, glaube ich, auch der Fall gewesen. Man hat auch so ein bisschen gemerkt, die haben verzweifelt Zielspieler gesucht. Ich, meiner Meinung nach, ganz klarer Zielspieler in diesem Spiel, was wir hatten, Ljubicic, nicht unbedingt Ljubicic bestes Spiel, muss man ganz ehrlich sagen, in den Einzelaktionen, aber viele hohe Bälle kamen auf den. Und zwar haben wir ja immer diese extrem hohen Flanken geschlagen zum zweiten Pfosten. Da war ja dann Ljubicic zum Beispiel, wo er raus war, da war ja keiner mehr. Da sind ja teilweise Bälle, wo wir auf das linke Tor, also auf die Süd gespielt haben, von meiner Sicht aus, vom Fernseh aus, genau rechts, die andere, ja, rechts rum, also auf die Süd gespielt haben. auf die Süd, das hört sich auch ekelhaft an. Das ist ja, da ja eine ekelhafte muss ja, Stadt.
Genau,
also auf
richtig
die Südkurve, ja, von der Nordkurve weg.
Richtig.
Hast du gemerkt, dass viele Flanken relativ hoch kamen?
Ja.
Und du hast schon gemerkt, dass da ein Zielspieler
gefehlt
hat.
Das war auch echt ein, ich spreche jetzt mal Silla an, das war ein super unglückliches Spiel für ihn, weil es wurde das gespielt, was er eigentlich nicht kann.
Genau. Jetzt sage ich dir aber eins. Für mich, Silla, wie der aufgetreten ist, für mich gut.
Ja, da gibt es nichts gegen zu
das
sagen.
Das Thema
aber es ist,
ist
halt
was, was willst du machen?
Ja.
Ne? Der, das ist das Gleiche, wie wenn du Torwart bist, du kriegst einen Ball aufs Tor, der sitzt im Winkel. Was willst du machen?
Ja,
ne? Der hat halt keine
das
vernünftigen...
Das war undankbar, muss man schon sagen.
Genau, das hat auch nicht zu unserem Spiel gepasst, weil auch da, und da kommen wir wieder zu diesen Chancen. Du hattest eingangs gesagt, wir hatten Chancen über Chancen.
Ja, also das war...
Das Thema war aber, das waren ja keine richtigen hundertprozentigen, wie ein 1 gegen 1, wie zum Beispiel Gomez in der 90+, ne? Den er übrigens machen muss. Ja, das ist der vierte oder der dritte, den er genau so versiebt.
Ja.
Da kommen wir gleich gerne auch nochmal zu. Aber das waren ja alles Chancen, die Karlsruhe weggeblockt hat. Und ich habe teilweise gedacht, ey, wie viele Menschen von denen oder Spieler von denen stehen hinten drin? Weil du hast ja extrem gesehen, Silla ist ja ein Zielspieler, der schnelle Bälle
Tiefenläufer
unten am Fußball,
auch, ja.
Tiefenläufer. Das ist aber nicht das System von Karlsruhe. Die haben sich hinten reingestellt, abgewartet, völlig verständlich. Die, was machst du denn gegen den Tabellenführer?
Die drei Centerbacks, die waren echt stark. Also,
die haben
ja
alles weggepflückt.
Sagen.
Hoch weggepflückt, ja. Flach weggepflückt, geblockt. Du hast ja keine Möglichkeit gehabt, überhaupt mal wirklich einen Zug zum Tor irgendwie aus zweiter Reihe zu bekommen oder dir mal eine Kombination durchzuspielen, weil du permanent auf eine 6er, 7er Kette hinten am 16er aufgeschlagen bist, gegen eine Wand gelaufen bist. So, und deshalb sage ich, ein extrem unglückliches Spiel für einen Stürmer. Nichtsdestotrotz, das Anlauf von Silla, das Anlaufverhalten von Silla 1A, muss
klar,
man ganz
war,
ehrlich sagen.
War immer bemüht, ne? Also da kann man dem wirklich nichts vorwerfen.
Hat genau, wahrscheinlich genau das gemacht, was Muslic von ihm erwartet hat. Spieler permanent unter Druck gesetzt, 1A Anlaufverhalten, nochmal doppelte Wiederholung. Aber das muss man hervorheben.
Hundertprozentig.
Und auch da wieder um den Wechsel 1:1 gegen Dzeko. Der tut ein bisschen mehr weh, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist einfach so. Aber nichtsdestotrotz haben wir da vorne einen Stürmer drin, der eine enorme Qualität hat.
Definitiv. Nicht ohne Grund wollten den welche verpflichten für 6-7 Millionen. Das ist ja auch nicht unbegründet. Aber ja, wie du schon sagst, der Ausfall von Edin Dzeko, der schmerzt viel, viel mehr als der von Katic. Das ist einfach ein Fakt. Ja, wenn wir schon in der ersten Halbzeit sind, da haben wir noch eine Szene. Kenan Karaman, Abseitstor, stand klar drin. Nach dem Freistoß von Aushish.
Ja, gut, aber der war sehr deutlich drin.
Ja, das
drin.
War schon ein Stück.
Was ich, wir schimpfen ja jede Woche immer mal wieder über die Unparteiischen. Ich muss aber echt sagen, das Gespann hat eine sehr gute Arbeit gemacht.
Sind jedenfalls nicht negativ aufgefallen.
Nein, ich fand klare Linie, ne? Der hat eine klare Linie verfolgt. Natürlich sah es einmal so aus, Karamans gelbe Karte. Erstes Foul von Schalke. Dann haben wir noch...
Burnitsch zum Beispiel von Karlsruhe, der hat, glaube ich, 6 Fouls gehabt.
Das ist das Thema. Die Linie von ihm war sehr großzügig. Aktion laufen gelassen. Karaman ganz klar den Schlappen drauf gehalten.
Ja, aber
ist eine gelbe Karte. Nur dann kommst du halt wieder in dieses Thema, ja, wie unfair. Ja, Karlsruhe hat gefühlt 11 Fouls, permanent ein Jai geflogen, unsere Stürmer weggetreten und. Und dann spielt Karaman dieses Foul und kriegt sofort gelb. Mega unglücklich und da war noch eine Szene, wo genau das Gleiche passiert ist. Aber man muss wirklich sagen, ich war diesmal von den Unparteiischen echt positiv überrascht, auch bei dem Abseitstor.
Ja.
Sofort die Fahne gehoben, klar, ganz klar, Abseits, Punkt, Ende aus. Und dann hat ja auch keiner im Stadion was gesagt.
Nee.
Da war ein kurzer Jubel, ja ey, wir haben Tor geschossen, Fahne gesehen, okay, Ruhe. Ich sag dir eins, wäre die Fahne unten geblieben. Das Ding wäre gecheckt worden, das wäre wieder genau die gleiche Diskussion gewesen. Fand ich mega und das muss man tatsächlich dann auch mal positiv erwähnen. Für mich eine ganz klare Linie gefahren und völlig richtige Linie.
Ja, da hatten wir wesentlich schlechtere Schiedsrichter schon in der Felddienstarena, also gehe ich mit.
Vielleicht hört der Schiedsrichter ja den Podcast.
Hast du gut gemacht.
Sehr unwahrscheinlich, aber...
Warum? Sag das nicht.
Vielleicht ist er Schalke-Fan. Sollen wir das als Headline nehmen? Der Schiedsrichter ist Schalke-Fan.
Nein, auch.
Guck mal, in Teufelsküche.
Ich glaube auch. Ja, ich glaube, dann können wir schon die erste Halbzeit abschließen. War nicht, nichts Besonderes mehr, was mir jetzt einfallen würde. Karlsruhe immer wieder mit Versuchen, Nadelstiche zu setzen. Hatten halt auch diese zwei talentierten Jungs da, ich glaube, Ben Fasser oder irgendwie sowas.
Ja, aber du.
Und Pedrosa, 18 Jahre alt beide, sollen ja auch jetzt sehr, sehr gefragt sein. Aber auch die hast du kaum gesehen. Vanicek, dein All-Time-Spieler, den du jedes Mal erwähnst.
Überragend.
Ja, hast du auch nicht wirklich gesehen. Also
du, man muss sagen, Schalke hat die zu 100% im Griff gehabt. Da waren auch für mich keine Nadelstiche, die die setzen wollen. Die eine Aktion, wo Vanicek den Ball so um die Kette rumspielt, wo die 1-gegen-1-Situation gegen Karius ist, war ein Zufallsprodukt meiner Meinung nach.
Ja, den
lest er davor überragend. Ne? Ja. Gegen zwei Mann dreht er sich da raus. Ne? Da hast du wieder den Vanicek und spielt den tiefen Ball. Das waren mehr als Zufallsprodukte. Schalke hat das Spiel im Griff gehabt. Wobei im Hinspiel auch Spiel im Griff verloren, ne? Leider
das auch Gottes. Geführt in Karlsruhe, aber naja.
Was du aber sagen musst, ein Kurucay hinten, der hat das Spiel zu 100% im Griff gehabt.
Das war eine Bombenpartie. Verdammt stark, wirklich.
Eine extrem gute Partie, sehr gesichert, sehr solide.
Richtig abgezockt, Katic wirklich.
Als Abwehrchef nicht vermisst, weil er die Rolle 1A übernommen hat.
Eihan auch.
Bälle
ohne Tadel
nach vorne zielstrebig, hinten jeden Zweikampf weggepflückt, ganz ruhig am Ball, Bombenpartie von
Kurucay.
So, und von daher sage ich, Schalke hat die 100% im Griff gehabt. Ja. Du hattest dann gesagt, so ein bisschen in der zweiten Halbzeit so einen kleinen Hänger, ne, wo Karlsruhe so ein bisschen mehr den Ball bekommen konnte, ein paar Akzente mehr gesetzt hat, bisschen griffiger wurde. Aber auch da, die einzige Sorge war einfach nur, scheiße, wir treffen nicht. Ja, weil die halt
die
alles
Zeit
weglocken.
Lief und du denkst Zeit dir halt wirklich, was fehlt noch zu einem perfekten Spiel? Ein Treffer.
Ich habe auch keine Sorge gehabt, dass hinten einer fällt. Natürlich bist du in den letzten 10 Minuten oder in der Nachspielzeit die +5 wieder am Schwimmen. Das ist halt
aber
der
das
Fußball.
Ist, ja, wenn du 1-0 führst, ist dann halt so.
So, aber nichtsdestotrotz hatte ich in keiner Situation überhaupt einen Zweifel daran, dass wir da heute ein Gegentor kassieren.
Ich muss auch sagen, sehr abgezockt allgemein die ganze Mannschaft. Du hattest immer das Gefühl, die glauben an den Treffer und haben nicht panisch oder hektisch reagiert. Das war wirklich eine super erwachsene Leistung und ja fast einer der besten der Saison tatsächlich sogar, finde ich.
Nein, das doch. Nicht, aber ja.
Weil du hast halt wirklich nicht zugelassen. Hättest du 2-3 Tore gemacht, hätten wir gesagt, wow, wir haben die komplett, also das war eine überragende Partie. Die Tore haben halt gefehlt, aber wenn du die gemacht hättest, Kevin, dann wäre das schon sehr, sehr stark.
Ich möchte auch, wir haben jetzt Kurucay mal hervorgehoben. Ich würde da meiner Meinung nach zwei Spieler für dieses Spiel besonders herausheben. Die Doppel-6. Weil für mich von beiden Sechsern eine.
LV, sie ist ja als Achter.
Ja, ne? Aber trotzdem ja, auf dem Papier weiß, Doppel-6 für mich das Duo in der Zentralen.
Ja.
Ein extrem gutes Spiel.
Schallenberg diesmal mehr aufgefallen.
Ja, also ich sag mal so, beide ein extrem gutes Zweikampfverhalten an den Tag gelegt, zweite Bälle.
Der LV hat jeden.
Viele zweite Bälle bekommen, natürlich dann wieder Altleitungsthema.
Danach, da reden wir nicht drüber, genau.
Und aber nichtsdestotrotz, natürlich hast du zwei verschiedene Rollen mit Fausi, oft auf der rechten Außenbahn, Flankengeber gewesen, haben wir auch schon 1-2 Tore die Saison genau durch dieses Thema gemacht. Ne? Aber für mich Schallenberg noch ein bisschen... Ein Ticken und
so
ein bisschen spielentscheidender gewesen.
Wirklich?
Und ich sag dir eins, die beiden haben meiner Meinung nach das Spiel für uns gewonnen.
Ja, ich würd Kurucay noch dazu zählen, aber das waren schon so die drei prägendsten Spieler in dem Spiel.
Die Zentrale für mich vollständig im Griff gehabt, eine absolut. Sehr hohe Passrate gehabt, eine sehr hohe Passgenauigkeit für ne, normales Niveau. Aber wie normal, wir spielen die Risikopässe, das ist Schalker Identität. Nichtsdestotrotz sehr hohe Passrate, extrem gutes Zweikampfverhalten. Schallenberg völlig positionstreu auf der 6.
Zwei Kämpfe geholt, allen den Rücken frei,
zweite
ne?
Bälle geholt. Fausi als Freigeist irgendwo zwischen 6 und 8. Für mich die beiden Matchwinner des Spiels.
Ja, ich glaube, da kann man sich auch nicht drüber beschweren. Wie gesagt, ich würde Kurucay noch mit in die Verlosung packen. Aber das war schon... Also Schallenberg wirklich ist so unglaublich underrated, überragend. Super auch die Verlängerung von seinem Vertrag. Also wirklich, wenn du einen aus der Mannschaft dir nennen müsstest, der ist 100%. Fällt zwar nie wirklich auf, aber macht halt das, was er machen soll. Ich glaube, da kannst du auch Muslic mal fragen. Und dann kommen wir schon zum Punkt, Kenan Karaman.
Ja, überragender Kopfball. Also,
hast du aber gesehen, wie das Ding entstanden ist?
Erzähl's mal.
Ndjai gewinnt das Kopfballduell. Ich habe noch nie einen Spieler gesehen, der so klein ist, der das Kopfballduell gewinnt hinten. Treibt das Ding mit nach vorne, der Ball geht raus auf ihn, auf außen, Flanke, Tor.
Also, das war ja eigentlich genau so eine Flanke, wovon wir vorher 48 geschlagen haben, gefühlt. Der Laufweg von Karaman, der ist brutal. Also,
der auch wieder den macht, ne, das ist schon.
Schwer reingelaufen, dann nickt er den quasi, der will den genau dahin haben.
In die lange Ecke.
Ins lange Eck, der fällt genau hinten vom Pfosten rein. Also, überragendes Tor von Karaman.
Ja.
Es ist schon, also, wow, Hut ab.
12. Saisontreffer. Wichtig wie die Jahre auch davor, ne?
Ich sag's dir, ich hab's einmal schon gesagt, ab mit dem Ehrenspielführer. Ich bleib dabei. Das ist ohne Scheiß, auch wenn er jetzt nicht getroffen, ich bleib dabei. Der hat uns 3 Jahre
ja?
den Arsch gecarried.
Wer hätte das gedacht? Ich weiß noch, wo der zu uns gekommen ist. Aus
ja,
Besiktas, glaube ich, ne?
Ja, weil das war wieder so ein Random-Transfer.
Und du sagst noch so zu unserem Kollegen, ja, wie spielt der denn in der Türkei? Du so, ja, der ist gut. Und wir dachten uns nur so, mein
ja, du
Gott.
Hast halt, das ist halt ein Random-Transfer. Düsseldorf, Hannover, Besiktas, also da war ja jetzt nichts bei, wo du sagst, boah, da kommt ein Halsbringer wie ein Edin Dzeko.
Ne.
So, und dann kommt ein Kenan Karaman.
Hat auch
dir,
am Anfang nicht funktioniert.
Ja,
erst
nach
mit dem Derby,
Dortmund-Tor.
Ja, Derby-Treffer.
Ja. Und dann denkst du dir, hey, boah, warum? Und ne, aber ich sag dir eins, 3 Jahre gecarried, ne, und à la Bonheur.
Ja, auch super wichtig für die Mannschaft intern. Aber dann halt auch mit der nächsten Hiobsbotschaft in Anführungsstrichen, hat sich auswechseln lassen. Wir dachten auch wieder Schlimmeres, weil er das Knie war, aber hat am Ende selbst Entwarnung gegeben, hat ein Zwicken gespürt und ist dann aus ja, Vorsichtsgründen rausgegangen, hat sich auswechseln lassen und dann halt auch, du wechselst den Spieler aus und die Fans singen seinen Namen und sein Lied.
Sing
Junge.
Mal.
Kenan Karaman, Karaman.
Kenan Karaman.
Das muss ich dir mal geben, das ganze Stadion singt deinen Namen. Also, ich glaube,
ja.
Jeder Schalker kennt die Bedeutung von Karaman.
Wo du bei, aber wo ich dir trotzdem sagen muss, jetzt hast du die Hiobsbotschaft. Erstmal dieses angeschlagene Thema von Karaman, aber was viel wichtiger ist, 5. gelbe Karte.
Ist doch gut, kann er sich regenerieren.
In der Hinsicht ja, aber jetzt muss ich dir ganz ehrlich sagen, und auch super sympathisches Interview von Muslic danach, können wir gleich nochmal einmal zitieren.
Und mit der Currywurst?
Ja, genau.
Ah, überragend. Der Mann, der weiß, was der macht.
Es kam ja die Frage, also Hiobs Botschaft, Kenan Karaman, 5. gelbe Karte. Mertcan
Wer wird
Ayhan.
Spielen, hat, haben die dann gefragt.
Ja, aber Mertcan Ayhan, 5. gelbe Karte.
Ja.
Kein Katic, Saison aus.
Ja.
Kein Edin Dzeko.
Korrekt.
So, und dann kam ja die Frage auch von Sky, wo dann gesagt wurde, ja, wer spielt jetzt? Ne? Was machst du jetzt? Ne? Vor allem in der Innenverteidigung. Ne? Und dann hat er ja ganz grandios geantwortet, boah, ich bin müde, ich gehe mir jetzt erstmal eine vegane Currywurst oben holen und dann mache ich mir morgen darüber Gedanken.
Ja.
War natürlich länger, sympathischer, aber mal ganz einfach wiedergegeben. Aber nichtsdestotrotz, wie sympathisch er es wiedergegeben hat, ich glaube, heute Morgen hat ihm der Kopf geraucht, weil das ist natürlich echt schon.
Ich meine, wir haben ein paar Spieler wiederbekommen, Gantenbein, Lasme, Mukose wieder da. Aber einen Karaman zu ersetzen, ich glaube, das ist 1:1 nicht möglich. Und ich glaube, das wirst du schon ein Stück weit merken. Ich bin auch sehr gespannt, was da kommt.
Das Problem ist halt, was ich in diesem Thema sehe, ist, du spielst halt in Elversberg. Und es ist für mich nichtsdestotrotz ein Topspiel. Wir spielen gegen jemanden, der
natürlich
uns nahezu gerade verfolgt.
Ja,
und mit uns um den Aufstieg spielt. Und da sehe ich eher das Problem. Ich sag dir, hätten wir Karlsruhe nächste Woche gehabt, da hätte ich gesagt, komm, die kriegst du 1:1 irgendwie ersetzt. Jetzt spielst du aber wirklich nächste Woche gegen einen Mitaufstiegsfavoriten und du hast, muss man ganz ehrlich sagen, 4 Leistungsträger nicht dabei, die dich irgendwo in der Saison permanent
Ayhan
gehalten haben.
Ayhan, ne? Würde ich da noch ausklammern, aber.
Ja, aber da geht ja einher. Du hast kein Katic, heißt du hast Ayhan. Die beiden waren ja immer, ne, oder die beiden waren ja immer eigentlich so, wo du sagst, ja, egal wen du spielen lässt.
Ohne Bauchschmerzen, ja klar.
Ohne Bauchschmerzen. So, du hast beide nicht dabei, du hast keinen Karaman, du hast keinen Dzeko. Ja, du hast einen Gantenbein zurückbekommen.
Da kannst du Becker in die Innenverteidigung packen
aber
und Gantenbein
trotzdem,
auf rechts.
Ja, der war lange auch nicht auf dem Feld.
Klar.
Und ich kann, muss dir ganz ehrlich sagen, wer wird Karaman ersetzen? Das im Zweifel Gomis. So, und
wenn wir schon einmal bei Gomis sind, hat er auch wieder die Aktion, wo du dir denkst, der läuft da mit 35 km/h auf das Tor zu. Du denkst dir, jetzt macht er den und...
Ja, der muss halt noch viel lernen. Und das ist das Problem. Ein Karaman, der ist, wenn er das ganze Spiel unsichtbar ist, der kommt,
ja?
Der hat seine Aktion,
kannst
der
sich drauf
ist
verlassen.
Wichtig für das gesamte Umfeld.
Richtig.
Wie wechselst du 1-1? Und das ist ein Riesenproblem. Ich sehe es hinten vielleicht auch nicht ganz so kritisch. Ich denke auch, die sicherste Option wäre dann 1-1 Timo Becker hinten reinzuziehen.
Klar, kannst du auch einen Sanchez in die IV packen und dann...
Würde ich nicht machen.
Würde ich auch nicht.
Die Situation ist... Es ist schwierig, aber ich glaube, dass die sichere Variante wäre, einen Timo Becker reinzuziehen in die Innenverteidigung neben einem Kurucay.
Ja.
Da wirst du keinen großen Abfall merken.
Nein, das glaube ich auch nicht.
Vor allem in der Defensive nicht, wo Timo die letzten 4 Wochen extrem gut war.
Ja.
Sich gefangen hat. So, dann.
Aber wie du schon sagst, Gantenbein halt lange verletzt. Wie kommt der jetzt rein?
Nichtsdestotrotz denke ich, dass das die Alternative sein wird.
Ja, ich gehe auch stark davon aus. Aber wie du schon sagst, Karaman, jetzt mal ernsthaft, Kevin, wie würdest du da wechseln? Ich könnte mir vorstellen, Bachmann wird dann zurückgezogen 1. Und
nee, oder der stellt den Bachmann auf für 10, so wie er es jetzt auch gemacht hat.
Kann natürlich auch sein, klar.
Es gibt 2 Optionen. Oder es gibt nur 2 Optionen, meiner Meinung nach.
Eine eigentlich nur.
Gomis oder...
Gomis, nee, kannst du doch nicht für Karaman spielen oder, lassen,
ja, aber
oder?
Was willst du denn machen sonst?
Bachmann.
Ja, also...
Obwohl ich sagen muss, Bachmann auch, der kloppt sich immer rein, ne?
Natürlich.
Das ist einer, der gibt 100...
Der wird auch, wenn der startet, wird der alles geben.
Und vielleicht bin brauchst du so jemanden gegen dieses Tiki-Taka-Elversberg.
Nichtsdestotrotz wird es schwierig, weil du ein Kreativspieler vorne weniger hast.
Auf jeden Fall. Also wird lange Hafer sein. Auf den Bachmann dann, der die Dinger dann vielleicht weiterleitet, weil er halt lang ist. Schauen wir mal, was da kommen wird. Wird sehr, sehr spannend sein.
Kannst natürlich auch Ljubicic auf die Karaman-Position ziehen und dann auf rechts jemanden packen, wie einen Gomis.
Oder Antwia Jay.
Oder einen Valentovic, aber Antwia Jay glaube ich nicht. Dafür auch zu lange weg gewesen, außer Startelf-Region. Aber nichtsdestotrotz kannst du da auch vielleicht einen Ljubicic reinziehen. Also ich sag dir, vorne wird's spannend, hinten wird's wahrscheinlich eine relativ einfache Antwort. Becker für Innenverteidigung plus Gantenbein. Vorne wird spannend und da bin ich auch echt gespannt, wie wir das machen werden.
Bist du gespannt?
Ich bin sehr gespannt.
Du hast 4-mal gespannt gesagt.
Jetzt sogar 5-mal wahrscheinlich, ne?
Ja, aber gebe ich dir recht, das wird echt eine sehr interessante Geschichte. Ja, schließen wir vielleicht noch das Spiel ab. Hast schon gesagt, Gomis mit der großen Chance. Dann hast du noch den Lassme, der auch noch eine dicke Chance hatte.
Egal, 1-0 gewonnen, 3 Punkte, Abfahrt, Spitzenreiter. Hey.
So sieht's aus.
Nichtsdestotrotz, die Frage an dich. Wer ist dein Spieler des Spiels gewesen? Wir haben 3 Kandidaten.
Jetzt stellst du mir die Frage. Kevin, das ist meine Aufgabe. Aber
ist mir egal, gut. Die stelle ich dir diesmal. Wir haben 3 Kandidaten in den Ring geworfen, außer du sagst jetzt irgendwie, weiß ich nicht,
ja, nee,
der 12. Mann auf den Ring.
Ja, die sind natürlich immer spitze, aber ich würde schon, ich würde mit Kurucay gehen. Fand ich überragend. Auch manchmal diese Außenrissdinger, die nicht immer ihr Ziel gefunden haben, aber hat einfach was ausgestrahlt. Das war super. Was sagst du?
Würde ich mitgehen? Ja, ist die logische Antwort. Gehe ich mit. Aber ich fand, wie gesagt, spielentscheidender für mich als Außenstehender, der das Spiel geguckt hat, war ein Ron Schallenberg. Oder ja, ein Sufjan Elfsen.
Kann man auch.
Ich gehe mit Schallenberg.
Ist vertretbar. Also da bin ich nicht ganz... Ja, nicht ganz nicht deiner Meinung, sagen wir es mal so. Ja, wagen wir den Ausblick auf Elversberg, du hast es schon angesprochen.
Eins will ich nur sagen, dann habe ich vergessen.
Ja,
da wollte ich eigentlich direkt reinbringen und da war ich sprachlos. Vorm Spiel, das passt jetzt chronologisch hier gar nicht rein.
Ach, aber ich weiß, worauf du...
Das muss ich sagen. Weil
also,
ohne Mist...
Schalke, wenn ihr das hört...
Also... Die ändern ja immer mal wieder was, ja, vorm Spiel mit der Live-Musik 1A, würde ich sofort...
Ja, die Florians sind brutal.
...weiterlaufen lassen. Es kam ja relativ, oder ich glaube 15 Minuten vor Anpfiff schon, Blau und Weiß, dann das Steigerlied, auch ziemlich zügig und dann standen die am Spielertunnel 5 Minuten vor Anpfiff.
Und man denkt sich...
Und ich habe mir, oder wir haben uns schon gedacht, aber warum? Warte mal.
Kennst du diesen Typ, der so macht, hä?
Ja, hä? Aber Woran hat die gelegen? Woran hat die gelegen?
Das sollten die sich echt mal fragen.
Die Meme-Fabrik. So, nee, also auf jeden Fall 5 Minuten vor Anpfiff kommt dann auf einmal dieses Lied. Boah, wie heißt das immer? Right here, right now.
Ja, right here, right now.
Dün, 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 wahrscheinlich dün, motivationsbedingt dün, irgendwo, ne?
Um das ist eigentlich so geil, das verbinde ich so mit England immer.
Für mich, wirklich, muss ich echt so sagen, als Fan, als wirklich ja, als Fan, völliger Mist. Weil, was war denn immer? Die Spieler stehen im Tunnel, da wird blau und weiß gesungen, die Fans sind schon da. Mit lautem Gesang, die Musik war ja so laut, die Spieler haben es alle mal gehört, da wette ich mit dir, die haben es alle gehört. Es kam ja gar kein Fangesang mehr durch.
Nein.
Und was macht dich als Spieler geiler als Fangesang? Vorm Spiel, wenn du weißt, ich gehe da jetzt gleich raus.
Ja, du hörst doch Timo Becker, der hat gesagt, vorm Spiel hat er schon gemerkt, da war eine Atmosphäre, war am Kochen.
Ja, die Atmosphäre war auch da, aber bis 5 Minuten vor Anpfiff, wo dieses Lied kam. Also das ist meine persönliche Meinung.
Weißt du, was wir gleich machen? Wir machen gleich bei Instagram eine Umfrage, was die Leute sagen zu der Musik vor dem Spiel. Ich bin mal echt gespannt, ob die dann auch so kacke fanden wie wir.
Das eine war cool, da war ja auch dann nochmal, wo du in der Schalke-App abstimmen kannst, ne? Da irgendwie, wenn ein paar Songs ausgewählt, kannst du abstimmen und die werden dann beim Warmmachen gespielt. Mhm. Diesmal haben es ja dann ne, die Podcast-Kollegen Schallenberg und Becker übernommen mit Three Little Birds.
Ja.
War ganz cool eigentlich, fand ich schon in Ordnung. Ja,
also vorm Spiel können die machen, was die wollen.
Das Thema war, also es hat 0,0 gepasst. Und ich habe mir gedacht, was tun die? Warum? Ne, und da war die ganze Atmosphäre war irgendwie pup, weg, erloschen.
Ja.
Und da war mir wichtig, das jetzt loszuwerden.
Ja, vollkommen zu Recht. Habe ich nicht mehr so dran gedacht, aber es ist was dran.
War die einzige Notiz, die ich mir gemacht habe vom Spiel.
Ja,
Spaß beiseite.
Nee, gucken wir auf Elversberg. Tabellarisch unser Nachbar.
Und?
Kevin, was hältst du eigentlich vom Stadion von Elversberg? Kannst du dich dran erinnern?
Klein und uselig.
Ja, nee, da ist ja noch eine Baustelle gewesen.
Ja, war das nicht Münster, wo die Baustelle war?
Sowohl als auch. Beide haben eine.
Also ich sag mal so, zum Spiel allgemein kann wahrscheinlich eine kleine Vorentscheidung sein. Und ich sag dir auch warum. Weil am Abend vor uns, wir spielen ja sonntags in Elversberg um 1:30.
Tolle Uhrzeit wieder mal.
Ja, aber warum? Weil der Samstagabend reserviert ist und zwar für einen richtigen Kracher. Und den gucke ich mit dir zusammen. Hannover in Darmstadt.
Ja.
Und deshalb sage ich, das kann eine kleine Vorentscheidung werden, weil jetzt lass mal das Spiel, das Ding unentschieden ausgehen. Hannover, Darmstadt, ja, dann haben beide 51. Lass uns gegen Elversberg. Paderborn gucken wir gar nicht drauf. Die spielen nämlich zu Hause gegen Magdeburg. Ich gehe, denke ich, von einem Sieg aus. Ja. Spielt auch erstmal nicht zur Sache. Aber jetzt lass uns mal wirklich mal auf das schauen, auf das Szenario. Du hast Darmstadt-Hannover. Das Ding geht unentschieden aus. Es haben beide 51 Punkte. Und wir gewinnen das Teil in Elversberg.
Haben wir 58.
Dann haben wir 58. Und Elversberg bleibt bei 52. Und da muss man schon sagen, das könnte ganz vorsichtig sein, eine leichte Tendenz zur Vorentscheidung
kann
sein.
Kann eigentlich nur Paderborn folgen?
Natürlich spielst du dann nochmal in Paderborn. Ne? Da kannst du natürlich auch wieder federn lassen. Du hast noch ein paar schwierige Spiele, die da tatsächlich auch kommen hinten raus. Nichtsdestotrotz, meiner Meinung nach, könnte das echt eine kleine Vorentscheidung sein. 100%. Und deshalb sage ich dir, es ist extrem bescheiden, dass wir nochmal 4 Stammspieler oder 4 Leistungsträger, wobei 3 Stammspieler, einer in der Rotation, 4 Entscheidungsspieler nicht dabei haben, unseren Kapitän nicht an Bord haben, unseren Neuner nicht an Bord haben und eine leitende Säule in der Abwehrkette. Und
Abwehrchef, klar.
Ich hoffe einfach, dass wir das kompensiert bekommen und ich bin fester Überzeugung, dass das Team mental richtig dabei ist, um diese Ausfälle kompensieren zu können. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass wir die Ausfälle nicht...
Ja, zumindestens, dass wir einen Punkt da holen.
...so merken werden. Und wenn du da 3 Punkte holst und
wenn du 3 holst,
die beiden
klar.
anderen sich mit einem Unentschieden trennen oder selbst mit einem Sieg, könntest du schon sagen, hey, es könnte ganz vorsichtig in die ganz richtige Richtung gehen.
Kannst Buhr schon mal absperren.
Und ich hoffe auch, dass es in die richtige Richtung geht, weil...
Für alle, glaube ich.
Ja,
ne?
Ich sag dir auch, warum. Essen hat ja gegen Duisburg gewonnen.
Jo, die sind auch gut dabei. Zweiter, ne?
Und ja, sollen die hochkommen und wenn wir bleiben, krankes Derby. Ich glaube, hier brennt alles.
Boah,
aber
Wann gab es da zuletzt?
Ich will nicht, dass die mit uns in einer Liga sind.
Da kann man nichts mehr sagen. Ich weiß noch, wo wir in der ersten waren und die waren in der Regionalliga. Da konnte man immer lachen über die Arbeitskollegen.
Ich will es nicht.
Und wenn die dann wirklich in der zweiten Liga mit uns spielen, wäre eklig.
Crazy, aber egal.
Kurzer Ergebnistipp für Elversberg. Du weißt, den will ich hören. Realistisch.
Wir gewinnen 2-1.
Ich tippe 1-1. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass wir alles wirklich ja so ersetzen können, dass wir das Spiel gewinnen. Ich glaube, ein Karaman, den kannst du, der Verlust wiegt zu sehr auf. Und dementsprechend wird es schwer werden, einen Treffer zu erzielen. Aber ich glaube, hinten werden wir ganz gut stehen. 1-1.
Und da ich ja dir heute schon des Öfteren gesagt habe, gespannt. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen auf die nächste Woche. Ich habe ultra Bock, Samstagabend das Spiel zu gucken und denen die Daumen zu drücken, dass die sich mit einem 0-0 trennen. Wir am Sonntag einen Sieg um 1:30 holen und dann ist alles
aber in Ordnung. Warte mal, wenn du schon gespannt bist, dann spannen wir doch jetzt mal den Bogen. Aber wie immer noch eine Sache, der Podcast wird gesponsert von Bipro, dem Blech- und Profilstahlhändler aus Gelsenkirchen. Wohlgemerkt Gelsenkirchen, Kevin?
Natürlich. Also, wenn wir den Abschluss haben, folgt uns, mein Standardsatz, folgt uns auf diversen Social Medien, bewertet, hört den Podcast. Wie immer, wir lesen alle Kommentare, die positiv sind.
Die negativen blenden wir aus.
Hey, also, vielen Dank für die Unterstützung und in dem Sinne, Glück auf einen geilen nächsten Spieltag und auf die nächsten 3 Punkte.
Glück auf.